Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2024. Heute diskutieren Mediaberater Thomas Koch, Julia Tillack, Managing Director bei OMD, Ralf Reul, CCO und Co-Founder von Graberts & Partner und Professor Dr. Oliver Erichello, Geschäftsführer des Büros für Markenentwicklung, darüber, wie Unternehmen wieder zu einem ausgewogenen Marketingmix mit nachhaltiger Wirkung finden. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen an alle Teilnehmer. Wir haben ein sehr, sehr großes Thema ausgewählt, warum Kampagnen immer weniger wirken. Vor allen Dingen, was wir dagegen unternehmen müssen, weil das Thema umfasst ja alle Chancen und Probleme des datengetriebenen Marketings, dem wir heute unterliegen, die Forderung nach mehr Kreativität, nach mehr Strategie und Konzepten, die Wirkung und vor allen Dingen Balance zwischen digitalen und analogen Medien, worauf wir noch keine Antwort haben und ob unsere Zielgruppen überhaupt noch von der Werbung berührt werden oder ob wir uns in unserer Blase weit von ihnen entfernt haben. Eingeladen habe ich dazu Julia Tillack. Sie ist Managing Director der OMD in München. Sie ist leider nur Audio zugeschaltet, aber ich glaube, nicht weniger herzlich. Die Agentur ist ausgezeichnet vom Effie als The Most Effective Media Agency 2021 und 2022. Deshalb brauchen wir die Julia hier an Bord. Eingeladen habe ich Professor Dr. Oliver Erichello. Er ist Markenprofessor und Markensoziologe. Das ist etwas Außergewöhnliches an der Hochschule Mittweida und, wie Daniel eben gesagt hat, Geschäftsführer des Büros für Markenentwicklung in Hamburg. Und Ralf Reul, den wir hoffentlich auch gleich begrüßen können, von Graberts & Partner. Ralf arbeitet für Unternehmen wie Porsche und Volkswagen, Burger King, Amazon, Indeed und gerade ausgezeichnet für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Also eine ganze Reihe sehr, sehr erfolgreicher Marken. Wie immer beginne ich unseren Roundtable mit einem kurzen Intro, um uns alle in
Oliver,
das Thema...
Oliver, du müsstest gerade noch mal kurz deine Webcam einschalten, wir sehen dich nicht mehr. Ah, perfekt jetzt.
So, nach Berechnung von Experten hat die Menge an Werbung, der wir tagtäglich ausgesetzt sind, in den letzten 20 Jahren dank der Online-Werbung etwa verdreifacht. Es wäre also kein Wunder, wenn der Unmut über die Werbung steigt und die Wirkung tatsächlich nachließe, dann würde sich die Werbung nach und nach quasi selbst abschaffen, der Rechnung nach. Das kann nicht ganz in der Sache sein. Dann gibt es schlaue Experten wie Guido Rodenbach von 7-1 Media, der davon ausgeht, dass wir nur die für uns relevante Werbung überhaupt wahrnehmen und alles andere einfach ausblenden, dann wäre ja die Menge an Werbung für die Wirkung gleichgültig. Interessanter Gedanke. Professor Erichello, den ich heute deshalb eingeladen habe, sieht in seinem Buch Werbung für den Zeitgeist die Werbe unter einer Glocke gefangen. Zitat: Wir denken in Mittelwerten und vergessen dabei das Leben. Als Teil von Adland rutschen wir schneller, als wir glauben, unter eine Milieu-Glasglocke, schreibt er. Die große Emotionen verbreiten wollen, sehen zwar das Außen, fühlen es aber längst nicht mehr. Sie haben kaum noch etwas damit zu tun. Denn während der 10 Stunden in der Agentur begrenzt sich der Erfahrungsraum auf eins, nämlich auf uns. Eben diese Unfähigkeit, mit dem profanen Alltag umzugehen, sich in andere hineinversetzen zu können, ist die eigentliche Unverfrorenheit, schreibt er, der Branche. Ende des Zitats. Dann haben wir Florian Severin, Chef der Agentur Workspace, der fragt, wann hat die Werbebranche aufgehört, an die Idee als Treiber des Verkaufserfolgs zu glauben und stattdessen begonnen, sich auf der Media auszuruhen. Darüber müssen wir reden. Die faule Idee, schreibt er, hat Hochkonjunktur. Seitdem die Werbung nicht mehr von Kreativen entschieden wird, sondern von Buchhaltern. An der Spitze der Agenturen sitzen schon lange nicht mehr Kreative, sondern klassische Manager-Typen und BWLer. Das erkläre das Mittelmaß, das die Agenturen provozieren. Dann kommt aber der Vorschlaghammer schließlich von Amir Kasai, dem GOAT, dem Greatest of All Time Werber, der in seinem ganz aktuellen Buch vom Bund Unsinn des Lebens schreibt, die Werbung wird womöglich nicht mehr lange leben, zumindest nicht so, wie ich sie kannte, mit Substanz, mit Gewicht, einem Ziel, als Problemlösung. Die Werbung, schreibt er, hat sich fast vollständig aufgelöst. Geblieben sind, Achtung, schöne Worte, Social-Media-Bildchen, Influencer-Spielchen und Menschen, die hinschauen, aber nicht sehen. Ulp. Er kritisiert die naive Technologie und Datengläubigkeit im Marketing. Dadurch gehe die Verbindung zu den Menschen verloren und das, was gute Werbung ausmacht, Werbung berührt nicht mehr, ist seine Aussage. Noch ein Zitat von ihm: Wir verkaufen Werbung als Ware, als billige Dienstleistung, die schon jetzt von KI übernommen werden kann und wird. Und zwar so mittelmäßig wie das, was Menschen in dieser Branche ohnehin seit längerem produzieren. Von Herz und Leidenschaft keine Spur. Derweil aber formiert sich in London Gegenwehr. Eine Initiative namens Advertising Who Cares. Die Urheber schreiben: We do not believe change to be bad, but shifting focus so far away from effective advertising towards an obsession with data, away from brand building, is not desirable. We are increasingly producing advertising that doesn't work. Also, wir sind nicht gegen Change, aber einen Fokus so weit entfernt von wirksamer Werbung zugunsten einer Datenbesessenheit und zulasten des Markenaufbaus kann nicht erwünscht sein. Wir produzieren immer mehr Werbung, die nicht wirkt. Wenn all diese Vorwürfe nur halbwegs stimmen, dann haben alle gleichermaßen Schuld, wenn die Werbung weniger wirkt. Die Kunden, sowieso eine Halbschuld, die das in Auftrag geben, freigeben und bezahlen, die Kreativen und die Media-Experten. Das ist nicht gut. Wir müssen dringend Lösungen finden, die für Abhilfe sorgen, und wir machen heute den Anfang. Wir werden auf jeden Fall uns Mühe gegeben. Meine erste Frage, um den Anfang zu machen, geht an Julia. Ihr habt mit Jobrad einen ziemlich erfolgreichen Case für eine erstmalige Markenkampagne hingelegt. Erfolge dieser Art sind, wenn alles, was ich vorhin gesagt habe und die Kritik an der Arbeit der Agenturen stimmt, eigentlich immer seltener. Irgendwas müsst ihr also anders und besser machen. Verrate uns bitte, was das war.
Ja, erstmal tut es mir leid, dass ich nur Audio mit dabei bin, aber ich hoffe trotzdem, einen kleinen Unterschied zu machen oder einen medialen Unterschied in dem Sinne. Also schön, dass ich dabei sein darf. Und Thomas, vielen Dank für deine Frage zu unserem neu zugefundenen Jobrad. Damit hat wirklich eine Kampagne aufgesetzt im letzten Jahr, die, glaube ich, wo es jetzt nicht die eine knackige Antwort gibt, die ihr euch vielleicht wünscht, sondern wo es ein Cocktail aus verschiedenen Dingen ist, die wir gemacht haben, um die Wirksamkeit der Kampagne zu erhöhen. Ein großer Bestandteil war eine Grundlagenstudie, die wir am Anfang gemacht haben. Jobrad ist ja Dienstrad-Leasing. Das ist ja was in Deutschland noch nicht allzu bekannt ist. Man kennt die Wettbewerber noch nicht so genau. Alles, was wir an Daten und Insights zur Verfügung haben, es gab eigentlich keine Daten und Insights über das Thema Dienstradleasing. Wir hatten kein Gefühl dafür, wie der Konsument Dienstradleasing gegenübersteht. Also es waren alles Dinge, die wir nicht wussten. Spielt auch ein bisschen darauf an, Thomas, was du vorhin gesagt hast. Also wir haben es versucht, mit dieser Studie auch den Konsumenten anzunähern, um nochmal den Markt und die Gegebenheiten besser zu verstehen. Also die war eine relativ große Studie mit 1700 Arbeitnehmern, wo wir uns ganz verschiedenste Dinge angeguckt haben über Besitz von Fahrrädern, Anschaffungsabsicht, Nutzungsmotivation, also warum will man denn Fahrrad, warum fährt man Fahrrad, da gibt es erstaunlich viele unterschiedliche Motivationen. Wir haben uns die Brands, die Markenwerte angeguckt von den unterschiedlichen Wettbewerbern, aber natürlich auch Mediennutzung, Kontaktqualitäten und so weiter. Also das war so die eine große Grundlage. Und dann sind wir einen sehr dezidierten Prozess durchgegangen, um unsere Medien zu selektieren einmal auf Basis von einer Modeling-Datenbank, um zu gucken, welche Medien zahlen denn wirklich am stärksten auf Awareness ein. Und dann folgend auch nochmal über diese Grundlagenstudie, die wir gemacht haben, was sind denn die Medien, die am glaubwürdigsten und am informativsten sind. Und so haben wir erstmal grundsätzlich unsere Medienauswahl per se aufgesetzt, um dann sehr dezidiert in den einzelnen Medien nochmal zu schauen, wie können wir die Wirkung erhöhen und wo müssen wir präsent sein, um wirklich wahrgenommen zu werden. Und da sind zwei Stichworte, die ich in aller Kürze immer sagen will. Das ist einmal Qualität, auf die wir sehr geachtet haben. Das geht einmal um, dass wir darauf geachtet haben, zum Beispiel bei Bewegtbild sehr fokussiert im Big Screen unterwegs zu sein, in Lean-Back-Situationen, also nicht mit dem Bewegtbild auf kleinen Handyformaten oder auf Tablets, sondern wirklich nur im Big Screen, weil da gibt es Studien darüber, dass das eine höhere Werbewirkung mit sich bringt. Wir haben bei YouTube geschaut, dass wir einen handselektierten Channel zusammengestellt haben für Jobraten mit den richtigen Umfeldern und Brandsafe unterwegs zu sein. Und so sind wir das für jedes einzelne Medium durchgegangen und haben geguckt, wo können wir wirklich erhöhte Werbewirkung sorgen. Und der andere große Baustein war eben in dieser Analyse, wie wir die Wirkung erhöhen, dass wir geguckt haben, wo in welchen relevanten Umfeldern sind wir, wo wir die Zielgruppe wirklich erreichen. Also relevant ist wirklich noch ein wichtiges Stichwort. Und da könnte man jetzt sagen, banal wäre na, Fahrradumfelder irgendwie. Aber das war uns ein bisschen zu kurz gegriffen an der Stelle, sondern da haben wir uns eben nochmal unserer Grundlagenstudie bedient und haben geguckt, was sind unterschiedliche Nutzungsmotivationen, was sind Treiber und Barrieren für das Dienstradleasing und haben daraus sogenannte Personas gebildet. Also wie zum Beispiel die Urban Family, also Beispiel die Mama mit dem Lastenfahrrad oder der sportlich Aktive oder auch der nachhaltige Innovator, der aus Nachhaltigkeitsgründen auf Fahrrad umsteigen will. Und mithilfe dieser Personas haben wir dann relevante Umfelder identifiziert, in denen wir unsere Werbung ausgespielt haben, plus haben dann im Zusammenspiel mit der Kreativagentur auch nochmal darauf geachtet, dass wir in diesen relevanten Umfeldern auch mit relevanten Botschaften unterwegs sind und eben die Urban Mama mit dem Lastenrad auch wirklich mit ihrer Botschaft gesprochen haben und den Nachhaltigkeitsinnovator eben mit einer Botschaft, die auf Nachhaltigkeit einschaltet. Genau, und so war das ein großer Cocktail aus verschiedenen Maßnahmen, die dann zu dem Erfolg der Kampagne geführt haben.
Puh, also die einige Kolleginnen und Kollegen werden jetzt mitgeschrieben haben und abgleichen, was du so in ihrer Agentur passiert. Was ich aus all dem mitnehme, neben der engen Zusammenarbeit mit der Kreativagentur, das ist mir sehr wichtig, das klingt alles so, als hättet ihr ziemlich viel Hand angelegt. Also sehr viel händisch gearbeitet. Während ja die Branche völlig, völlig begeistert davon ist, alles zu automatisieren. Das scheint mir hier ein Unterschied zu sein. Meine nächste Frage geht deshalb an du hast in deinem Buch einen ziemlichen Vorwurf erhoben. Die Werbe hätten sich in ihrer Blase so weit von den Zielgruppen entfernt, dass das jegliche Verbindung fehlt und die Werbung versagt. Sag bitte, wie du zu der Erkenntnis gekommen bist. Das scheint ja was dran zu sein, ne?
Ich frage mich, ob ich mich im Vorhinein schon bei einem entschuldigen muss, weil jetzt sozusagen die Keule niederrast. Aber ich glaube, der Beobachter sitzt ja selber am Spiegel. Das heißt, wenn jetzt der Gedanke, ob der Schwierigkeit von heute, von aktueller Werbung und Werbestrategie von mir formuliert wird, dann bitte ich auch zur Kenntnis zu nehmen, dass ich mir da durchaus bewusst bin, dass ich Teil dieses Spiels bin. Ich habe nur den großen Vorteil, ich will hier nichts verkaufen und ich will auch sozusagen anders vorgehen versuchen die Struktur dessen zu beschreiben, wie heute Werbung und Kommunikation entsteht. Ich kann mich noch erinnern, tatsächlich, das ist gar nicht so lange her, dass es mal Situationen gab, wo man als Werber in Meetings ging, und zwar große Meetings, entscheidende Meetings. Und dann saßen meist 100% Männer um einen großen Tisch. Und dann gab es eine Idee. Und dann hat der CEO gesagt, das machen wir jetzt mal so einfach. Und zwar ohne Daten. ohne in irgendeiner Art und Weise zu sagen, wo sind denn hier die Referenzen und wo habe ich hier die Belege und wo ist die Studie und wo ist das White Paper und wo ist, sondern der hat einfach gesagt, wir machen das jetzt mal, weil ich glaube, das ist richtig. Und manchmal hat es geklappt und manchmal hat es nicht geklappt. Warum denken wir heute fast nur noch in Studien? Jetzt könnte man sagen, na ja, um die Wissenschaftlichkeit, um die Belegbarkeit, um die Entscheidungsstruktur abzubilden. Ja, das tun wir. Aber wir sind doch alle Profis genug zu wissen, dass ich beim Pitch ganz genau mir die Studien rausziehe, die dann irgendwie die Argumentation, die ich brauche, mehr oder weniger hinterlegen. Und das Schöne an der Wissenschaft ist, ich kriege eigentlich für alles einen Beleg.
Ja.
Wenn ich so vorgehe, dann muss ich mich doch im nächsten Schritt fragen, warum mache ich das? Naja, ich mache das ja zu einem großen Teil, weil ich mich absichern möchte. Weil auch der CEO oder der Marketingleiter, der CMO irgendwann vor die Bredouille kommt und sagen muss, naja, ist denn diese Entscheidung und dieses Budget, das wir hier vergeben, auch in irgendeiner Art und Weise rückführbar. Selbst wenn ich dann falsch liege, kann ich dann ja immer noch für mich sagen, Freunde, aber die Zahlen haben es doch hergegeben. Das war nicht zu erwarten, dass es irgendwie gegen die Wand fährt. Ich möchte, worauf will ich hinaus? Ich will hinaus darauf, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht Syllogismen, also Scheinbeweisen hingeben. Natürlich geht es heute auch immer um die Frage von, wie kann ich Messbarkeiten herstellen? Und sicherlich sind wir da weiter als noch vor 30 Jahren. Aber zum Schluss müssen wir auch so ehrlich sein, dass wir ja die Kategorien dieser Messbarkeit verändert haben. Früher gab es nur eine einzige Messbarkeit. Ich klinge ja schon wie Opa, aber man mag das entschuldigen. So Opa bin ich noch gar nicht. Aber es gab früher eine Kategorie, die hieß, haben wir verkauft oder haben wir nicht verkauft? Heute haben sich Kategorien entwickelt und wir alle wissen, dass es dann auch irgendwie nochmal diese Kategorie und jene Kategorie gibt. Aber mal grundsätzlich Awareness. Also ich provoziere mal und sage zunächst einmal, Awareness kann ich produzieren, wenn ich, lieber Thomas, hier aufstehe und ich jetzt anfange zu beschimpfen. Dann wird die Awareness relativ hoch sein. Und alle, die jetzt heute hier zuschauen, werden dann sagen, Mensch, da war so ein Wahnsinniger, der hat den Moderator beschimpft. De facto hat aber Awareness nichts damit zu tun, ob ich in irgendeiner Art und Weise hier dafür gesorgt habe, dass meine Argumente verfangen haben oder nicht. Und wenn ich also jetzt davon ausgehe, dass wir auf der einen Seite sehr, sehr oft Studien, Belege, Forschungen benutzen, um sozusagen uns abzusichern und nicht, um tatsächlich da eine Form von Erkenntnisgewinn zu generieren. Und auf der anderen Seite, ich weiß, dass die Kategorien, in denen ich es messe, sich auch verändert haben in den vergangenen Jahren, dann wird das Ganze schwierig. Dann wird das Ganze schwierig, weil wir alle wissen, in dem Moment, wo ich dann auch noch unterschiedliche Kategorien einbaue und dann plötzlich sage, naja, Herr Ricciardo, naja, Sie dürfen jetzt auch nicht mit diesen altmodischen Kategorien von Verkauf kommen, weil das ist jetzt Imagewerbung. Dann weiß ich ganz genau, dass das, was jetzt kommt als kreative Lösung, nichts mehr mit dem eigentlichen Produkt zu tun hat. Für mich ist das der Freifahrtschein. Wenn ich Image und Verkauf voneinander trenne, dann bin ich, wie der Engländer sagt, wirklich on the road to hell. Weil dann merke ich plötzlich, dass sich die Werbung von dem Unternehmen löst. Und das ist das Schlimmste, was einem als Markenentwickler geschehen kann. Viel Provokation, aber ich glaube, vielleicht soll man einmal so klar sein. Und natürlich gibt es jetzt auch Graustufen, aber ich versuche einmal sozusagen den Gegenstandpunkt idealtypisch zu entwickeln.
Du bist im Grunde genommen bei der Big Idea, ne? Die keine Forschung braucht. Und ich wünsche mir, dass die Media-Leute auch mehr in diese Richtung arbeiten, also eine Idee, ein Konzept entwickeln. Aber um jetzt zu überprüfen, ob Oliver du recht hast, da haben wir Gott sei Dank den Ralf an Bord. Und Ralf, du bist inzwischen Audio zugeschaltet.
Ja, bin ich. Tut mir leid, ich hatte wahrscheinlich die gleichen Probleme wie Julia, aber ich höre mir interessiert zu.
Ich freue mich über deine Stimme. Ich habe eben bei der Vorstellung erzählt, für wen ihr so arbeitet. Also Porsche, Volkswagen, Burger King, Amazon, Indeed, die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Jetzt habt ihr keine Buchhalter an der Spitze der Agentur. Der Agenturclaim von Gabbard lautet Creating Emotional Impact. Also genau das, was Amir Kasai beanstandet, ne? Also was er behauptet, nicht mehr vorhanden ist. Jetzt arbeitet ihr sehr erfolgreich für diese Kunden. Wo zuckt es bitte bei dir, wenn du Amirs Kritik an der Werbung hörst? Hat er Recht oder Unrecht?
Das ist bei Amir Zucker aus der Phase, bin ich schon sehr lange raus, Thomas. Das ist eine gute Frage und ich habe gerade sehr interessiert auch zugehört. Ich teile da das bedingt von dem Kollegen, was ich gerade gehört habe. Ich habe natürlich den Eindruck, dass Werbung heute weniger wirkt. Ich bin nur jemand, der das nicht unbedingt auf Technologie oder Daten so minimieren will, weil wie bei allem ist es für mich die Frage, was macht man damit? Und ich bin persönlich als Kreativer sehr froh, wenn ich Daten habe. Warum wird Werbung heute weniger? Ich glaube, es sind zwei oder drei Sachen. Das eine ist, wir sind sehr viel weniger ambitioniert geworden in der Werbung. Dein Stichwort gerade Big Idea. Wie lange suchen wir nach einer Big Idea? Was ist eine Big Idea? Und was wir nicht vergessen dürfen, ich sage das mal einfach, wie sich die Welt und die Medien in den letzten 20 Jahren verändert haben. Wie viel mehr Kanäle es gibt, wie viel mehr Botschaften es gibt. Vor 20 Jahren gab es kein Facebook, kein LinkedIn, kein WhatsApp, kein Insta, keine Smartphone, kein Mobile First. Ich glaube, das iPhone wird 17 Jahre alt in diesem Jahr. Es gab kein YouTube, kein Spotify, kein Twitter, keine Podcasts, kein Netflix, kein Streaming, kein Twitch, kein TikTok.
Zwei Zahlen dazu geben. Ich habe hier eine Zahl, also 1983 hatten wir 650 bis 850 Ad-Messages pro Tag. Liegen wir zwischen 11.000 und 13.000 Ad-Messages.
Genau. Ja. Vielen Dank. Das ist genau mein Punkt. Was ich sagen will, vor 20 Jahren war die Welt, die mediale Welt für Werbetreibende durchaus noch überschaubar. Da konnte ich mir Aufmerksamkeit kaufen, indem ich einfach TV-Werbeblöcke belegt habe. Und heute muss ich mir die eher verdienen. Und das führt mich zu diesem Punkt ambitioniert. Wenn wir glauben, dass Analyse und Daten, also dieses ganze Thema, die richtige Message und die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt, wenn wir glauben, dass das ausreicht, dann machen wir den entscheidenden Fehler. Das reicht nicht aus, sondern das ist die Voraussetzung, etwas zu tun. Wenn wir es richtig machen, können wir Magie erzeugen in der Kommunikation. Aber wenn wir immer nur darüber reden, als wären wir ein Logistikunternehmen, was irgendwelche Pakete austrägt an irgendwelche Leute und überhaupt nicht darüber überlegen, was ist in dem Paket denn drin und macht das Freude, berührt das, emotionalisiert das. Wenn wir das machen, dann nutzen wir Daten halt falsch. Und klar leben wir in einer Zeit so erlebe ich es zumindest, der Risikominimierung und nicht der Chancenoptimierung. Es geht häufig darum, weniger darum, was können wir Großes erreichen, sondern was könnten wir alles verlieren. Wir wollen kein Risiko eingehen, aber gleichzeitig ganz gut rauskommen. Und das funktioniert beim Roulette nicht, an der Börse nicht, heute Abend gegen Schottland sowieso nicht, in der Liebe nicht und auch im Leben nicht.
Es gibt weniger Botschaften. Es gab früher weniger Botschaften, heute mehr. Es gab früher weniger Medien, heute mehr. Unsere Antwort ist ja, Julia hat es gerade Cocktail genannt, ein Potpourri zu schaffen, ja, einen größeren Mediamix. Das scheint ja dann gar nicht unbedingt die Lösung zu sein, sondern eher Magie. Wenn wir darüber nachdenken, ob wir auf etwas verzichten sollten, muss ich gerade Ralf nochmal was fragen. Und zwar, ich habe auf eurer Homepage stibitzt und eine Aussage mir aufgeschrieben, vergessen wir Instagram oder TikTok oder den ganzen heißen Scheiß für einen Moment. Finde ich sehr mutig. So ganz nebenbei gesagt, was kaum jemand weiß, ein Unternehmen wie Ferrero, ne, ich glaube, einer der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland, macht überhaupt keine Werbung auf TikTok. Sind sehr erfolgreich, ne? Die machen Umsatzplüsse von also locker zweistellig jedes Jahr. Sind wir hier einer ganz, ganz heißen Sache auf der Spur? Lösen wir das Werbungsproblem, indem wir Werbung auf Social Media zurückfahren?
Ja, das wäre ein Anfang. Für Werbetreibende ist Social Media natürlich auf den ersten Blick total verlockend. Wo sonst gibt es ein Device, was 70 Millionen Menschen in ihrer Tasche tragen und wo ich die rund um die Uhr mit Botschaften Tag und Nacht bombardieren kann? Das führt, wie Julia gerade richtig sagte, zu einer unfassbaren Menge an beliebigen Botschaften, von denen letztlich die wenigsten überhaupt durchdringen. Und Social Media ist halt nur ein Teil der Welt, in der Menschen sich bewegen, aber nicht die ganze Welt. Alles kann heute Kommunikation sein. Ein Song, eine App, ein Spiel, ein Gebäude kann Kommunikation sein. Der Unterschied ist, Menschen können sich heute aussuchen, mit denen sie kommunizieren und mit denen sie nicht kommunizieren. Mit den meisten Marken wollen Menschen aber gar nicht kommunizieren, weil sie dafür gar nichts zurückbekommen von dieser Marke. Wenn wir uns überlegen, dass wir 40% aller deutschen Werbeblocker auf ihren Devices haben, dann sagt das eigentlich, so ein Werbeblocker sagt eigentlich, ey Marke, völlig egal, was du mir gerade sagen willst, ich habe überhaupt keinen Bock auf dich, weil du mich belästigst oder weil ich mich belästigt fühle. Du unterhältst mich nicht. Adios. Ciao. Funktionierende Kommunikation, so wie wir sie verstehen bei Gravatt und Partner, ist ein Deal. Das ist ein Handel. Du schenkst mir ein paar Sekunden oder Minuten deiner Aufmerksamkeit und die Marke gibt dir dafür ein Gefühl zurück. Und idealerweise ist das ein Gefühl, das du wieder und wieder haben willst. Und wenn du weißt, dass diese Marke wie Nike, wie Apple, wie Ikea, wie Volkswagen, dass diese Marke dir wiederholt ein Gefühl schenkt, dann beschäftigst du dich gern mit dieser Marke. Und das ist der Unterschied.
Darf ich dich da, auch wenn wir uns noch nicht persönlich kennen, aber ich gehe davon aus, ich kann das alles nachvollziehen. Aber ich möchte einmal noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen und nochmal provozieren, weil du sagst, die Marke, und ich stimme dir vollkommen zu, 40% wollen nicht. Und ich würde jetzt nochmal die These noch weiterfahren. Ich weiß, dass wir immer und ganz klassisches Denken in der Werbetheorie von der Emotionalisierung von Produkten ausgeht. Added Value, all das, was wir in den 90er Jahren, alles alter Kaffee. Aber ich möchte mal einen Tipp weitermachen. Ist in dem Moment, wo wir als Werbetreibende, als Kreative uns fokussieren auf den emotionalen Wert einer Marke und sagen, es geht hier um das Gefühl, und wir alle wissen, dass mehr oder weniger das Repertoire an Gefühlen relativ begrenzt ist. Also wir sehr, sehr viele Akteure haben, die sich mehr oder weniger auf ein Dutzend oder zwei Dutzend von archetypischen Gefühlen dann fokussieren. Und wir dann im Resultat eine Werbephalanx haben, die sehr, sehr stark austauschbar ist. Dieser alte Spruch von eigentlich könntest du zum Schluss des Spots oder des Papiers mehr oder weniger das Logo austauschen, würde keiner bemerken. Ist dann nicht der Punkt ein anderer? Wenn Menschen einfach sagen, ich will mit meiner Marke nicht kommunizieren, und das mag vielleicht irgendwie für noch Menschen irgendwie bis 24 sinnvoll sein. Aber ich sehe meinen Vater, der 78 Jahre alt ist, der möchte nicht mit seinem Spülmittel kommunizieren. Das ist ihm vollkommen egal. Er möchte einfach nur, dass dieses Spülmittel wäscht, wie es die letzten 20 Jahre gemacht hat. Und das ist die Aufgabe dieser Marke, mehr oder weniger, ihn nur darin abzusichern, dass auch weiterhin sein Spülmittel eben genau diese Leistung führt. Warum trauen wir uns nicht mehr, zu sagen, gerade dann, wenn wir so befeuert werden von Emotionalisierung, links und rechts und überall, wir sprechen wieder über Leistung. Es mag jetzt ein ganz, ganz merkwürdig altmodischer Gedanke sein. Ich bin mir schon klar, dass ich hier aus der Diskussion herausfalle. Aber inzwischen ist es doch so, dass Marken einen kommunikativen Wert entwickeln, wenn sie einfach nur von ihrer Leistung sprechen und diesen ganzen emotionalen Kram weglassen.
Da bin ich komplett anderer Meinung. Weil eine Marke ein Gefühl ist. Eine Marke ist ein Gefühl, was du einem Produkt gegenüber hast. Natürlich gibt es, ich sag mal, super Low-Interest-Produkte, wo das vielleicht gar nicht so relevant ist, aber für den Hauptteil von Marken ist es eine emotionale Verbindung, die ich zu dieser Marke habe, die mir vielleicht gar nicht klar ist oder die mir vielleicht gar nicht bewusst ist, warum ich immer Priel kaufe und nicht ein anderes Spülmittel. Und natürlich ist die Eingangsvoraussetzung für eine funktionierende Marke, dass sie eine Leistung bringt. Aber eine Leistung kann völlig unterschiedlich sein. Eine Leistung im Lifestyle-Bereich ist völlig anders als eine Leistung im Commodity-Bereich. Ich bin fest davon überzeugt, dass Marken und Menschen, wenn eine funktionierende Marke ist, eine emotionale Verbindung zwischen der Marke und dem Menschen da. Das müssen nicht immer Tränendrüsen sein, das muss auch nicht mal eine Gänsehaut sein, aber es ist eine emotionale Verbindung, warum ich vor einem Joghurtregal im Supermarkt stehen, in dem gefühlt 5000 verschiedene Joghurt stehen. Und die haben alle irgendeine Leistung. Und ich völlig überfordert bin, diese Leistung miteinander zu vergleichen. Wer hat welchen Fruchtanteil, welchen Fettanteil, welches wurde biodynamisch angebaut, welches nicht. So, die Marke sorgt dafür, dass ich sage, okay, ich nehme diese Marke, weil ich sie kenne, weil ich ihr vertraue und weil ich eine emotionale Nähe zu ihr habe.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ich nehme auch immer gerne Joghurt als Beispiel, weil das ist so genial, was wir da von den Menschen erwarten.
Unfassbar.
Jetzt müssen wir Julia mal bitte Gelegenheit geben, uns zu erzählen, ob sie gerne mit Ralf zusammenarbeiten möchte, weil hier geht es jetzt auf einmal um Gefühl, es geht um Magie und solche Dinge. Da kann doch Media überhaupt nichts mit anfangen.
Natürlich können wir auch was. So wie ich arbeite sehr gerne mit dem Ralf zusammen und ich glaube, unsere es gibt auch Überschneidungen in den Kunden, die wir haben, die PhD, der auch voll.
Ja.
Die PhD arbeitet als Mediaagentur für Volkswagen. Also es gibt durchaus Überschneidungen und wir können mit Emotionalen natürlich genauso was anfangen. Bei uns ist es natürlich so, dass wir grundsätzlich dafür sorgen, dass wir diese Emotionen, die Kreation ins Spiel bringt, sozusagen an den richtigen Mann und an die richtige Zielgruppe bringen, mit dem richtigen Kanal und mit dem richtigen Medium. Und dadurch, wie ich es ja bei Jobrad vorhin schon erklärt habe, die Verbindung dieser beiden Gewerke sozusagen bringt den höchsten Impact dann für den Erfolg der Kampagne. Und da würde ich auch unbedingt natürlich den Verkauf und den Absatz mit reinziehen. Also ich kenne jetzt kein Unternehmen, wo das nicht wichtig ist und wo das genauso mitgetrackt wird wie normale Markenwerte oder andere Themen.
Julia, du hast eben geschildert, wie ihr bei Jobrad vorgegangen seid. Jetzt geht es ja am Ende darum, etwas zu ergründen, was so nicht so einfach aus dem Computer rausspült. Also dieses sich in die Menschen hineinversetzen. Ne? Wie sieht so ein Prozess aus in der Mediaagentur? Was macht ihr da?
Na, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin in aller Kürze versucht habe zu beschreiben. Es geht natürlich in allererster Linie darum, erstmal den Markt und deren Zielgruppen kennenzulernen und dafür, um es jetzt mal wieder zu benutzen, ein Gefühl auch zu entwickeln. Was sind das für Zielgruppen? Wer steht dahinter? Was sind Nutzungsmotivationen? Was sind Treiber und Barrieren? Warum will jemand das und warum will er das nicht? Und wenn man das verstanden hat und analysiert hat, und da kommen dann auch die Daten, da bin ich auch bei Ralf, ich bin ein großer Freund von Daten, weil sie einem wirklich auch helfen, Dinge herzuleiten. Dann gehen wir in den Prozess rein und suchen basierend auf diesen Erkenntnissen, und da gibt es natürlich Tools, die wir haben, die wir nutzen, die richtigen Kanäle aus, und dann geht es in die Feinaussteuerung tatsächlich rein, wo wir dann je nach, bei Jobrad haben wir ja diese Personas definiert und uns deren Lebenswelten zur Hilfe genommen, um sie in ihrer Lebenswelt anzusprechen und eben um im relevanten Zeitpunkt und mit der relevanten Botschaft dann an den Mann oder an die Frau zu kommen. Also es geht halt viel auch um Wissen und die Leute zum richtigen Zeitpunkt erreichen.
So, wir haben in der Media immer Daten benutzt, um zu Erkenntnissen zu kommen. Das ist ja nicht neu, ne? Neu ist, das alles zu automatisieren und am besten noch einer KI zu übergeben. Oliver, wenn der Amerika sei, sagt, AdTech und Automatisierung und KI sind die falschen Wege, wer berühren will, sagt, er muss relevant und empathisch sein. Das sind ja zwei Welten, die überhaupt nicht zusammenzupassen scheinen. Ja. Was raten wir denn den Marketeers und ihren Agenturen? Wie sollen sie denn mit diesem zweischneidigen Schwert umgehen?
Ich bin erstmal sehr, sehr froh, dass wir diesen konstruktiven Austausch, auch wenn wir, glaube ich, durchaus einen anderen Blick haben. Aber es ist ja umso wichtiger, dass wir vielleicht auch wieder grundsätzliche Fragen stellen hier. Ich bin der festen Überzeugung, dass natürlich eine Marke nicht nur auf der grandiosen Idee beruhen kann und dass die Kommunikation nicht nur von dem genialischen Einfall genährt wird. Natürlich bedarf es Daten. Aber ich warne davor, und die Werbewelt heute und die Werbekanäle zeigen uns diese vollkommene Austauschbarkeit von Kommunikation. Nur noch zu sagen, dass wir uns ausrichten an Daten. Der erste Blick einer starken Marke geht immer nach innen. Wir sprechen auch in Media immer von Wahrnehmung. Wie nehmen uns Verbraucher, übrigens ein böses Wort, Verbraucher, Menschen verbrauchen nicht, nein, sie wählen. Ich gebe auch für meinen 70-Cent-Joghurt, das ist mein schwer verdientes Geld. Und wenn er 5.000 Joghurt, dann wird es einen Grund dafür geben, warum ich den wähle. Und da nützt mir der Mythos relativ wenig, sondern zum Schluss muss er mir schmecken. Und die Tatsache dafür, dass er mir schmeckt, hat etwas mit Leistung zu tun. Deswegen bin ich da noch nicht überzeugt. Ich möchte nur diese Frage jetzt dann aufgreifen. Es bedeutet, dass ich immer erst Daten interpretieren kann und aufsetzen kann, wenn ich mir erstmal bewusst bin, für was ich eigentlich stehe und für was ich nicht stehe. Wir haben heutzutage immer diesen ersten Schritt und sagen, was will denn der Markt? Und dann richten wir aus. Und wir sagen dann, na ja, unsere Kunden sind alle so untreu geworden und wir können nicht mehr auf den loyalen Kunden schauen. Na ja, das ist so wunderbar einfach, weil es nämlich eigentlich müsste doch die erste Frage sein, was haben wir als Marke gemacht, dass die Kunden nicht mehr glauben, dass sie zu uns greifen müssen? Das muss doch die erste Frage sein. Und Marken machen inzwischen auf Basis von Daten und ihrer ausschließlichen Ausrichtung von was will der Markt, eigentlich nur noch das, was der Markt will. Und das führt dazu, dass man eigentlich die Positionierung, die man hat, die Leistung, die wichtig sind, zur Seite stellt und sagt, naja, wir passen uns an. Und ich sehe die Gefahr, dass gerade bei den schnellen digitalen Kanälen diese Anpassung, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass man sagt, viele digitale Kanäle sind eben auf diese jungen Zielgruppen ausgerichtet. Aber ich möchte wieder meinen 78-jährigen Vater, der will nicht auf TikTok. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass die eigentliche Kaufkraft auch schon von starken Marken meistens in der Kundengruppe 50 plus ist, die wir einfach irgendwie ein bisschen zur Seite geschoben haben. Weil wir sagen, das ist ja eigentlich alles Gewohnheit, da passiert nicht mehr viel. Aber genauso wie wir Fokus auf die Jungen ziehen, die wir schnell bekommen, sind sie auch genauso schnell wieder weg und wir müssen immer wieder was aufwenden. Das heißt, wir bauen heutzutage über Media auch nicht mehr langfristige Kundenbeziehungen, sondern setzen auf den kurzen Kick, auf das kurze Wahrnehmen. Und das sehe ich als fatal an, wenn es um die Verankerung von Marken geht und irgendwann das eintritt, was Ralf eben gesagt hat, nämlich, dass ich irgendwie bewusst, unbewusst ins Regal greife und meinen Lünebeste rausziehe, wo, gar nicht mehr richtig wissend, warum ich ihn rausgezogen habe.
Du prangerst eine Art von Marken- und Kommunikationspopulismus an. Ja? Statt in sich hineinzuhorchen und Ralf, du musst noch mehr von dieser Magie erzählen.
Also ich glaube in dem Punkt, Oliver, sind wir gar nicht weit auseinander. Es ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn wir glauben, wenn wir die Daten haben oder Insights haben, dass damit der Job getan ist, der ist damit halt nicht getan. Also ich kann, glaube ich, heute sagen, wir haben mehr Daten, als wir je zuvor hatten. Wenn alle die gleichen Daten haben und alle das Gleiche aus diesen Daten machen, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Dann verleugnen Marken ihre Identität oder den Grund, warum es sie überhaupt gibt, oder den Grund, warum sie Fans haben. Marken haben Fans. Vielleicht Spülmittel weniger, Automobile vielleicht mehr. Das Problem ist, dass wir dauernd über dieses Wort Relevanz sprechen. Und dass wir uns auf diesen Daten ausruhen, anstatt sie kreativ zu nutzen. Es ist für mich ein ganz großer Unterschied, ob etwas relevant ist für jemanden oder ob es resonant ist für jemanden. Relevant heißt, es interessiert dich. Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben vor ein paar Jahren einen Film gemacht für Volkswagen. Da ging es um so einen Einparkassistenten für Anhänger. So, jetzt wussten wir, dass sehr viele Pferdebesitzer, die mit Tiguan, an diesem Tiguan interessiert sind oder dass ein gutes Auto für Pferdebesitzer ist und dieses Feature nun eine Relevanz für sie hat. Jetzt haben wir aber nicht irgendwie gesagt, guck mal Pferdebesitzer, und das passiert leider häufig heute, guck mal Pferdebesitzer, es gibt ein Feature, damit kannst du deinen Pferdeanhänger besser einparken. Nein, wir haben einen Film gemacht, wo Pferde Leute ausgelacht haben, die mit ihrem Pferdeanhänger nicht einparken konnten. Und so erzeugt man Resonanz, nämlich Schwingungen bei Menschen, die sagen, hast du das gesehen, ich würde das gerne nochmal sehen, ich zeig's meinen Freunden, ich zeig's meiner Familie. So, Das meine ich mit Resonanz. Und das ist eine emotionale Resonanz. Die Arbeit von uns ist mit der Kenntnis von Daten oder von Relevanz nicht beendet, sondern sie beginnt. Und ich bin total bei dir, wenn wir uns nur noch fragen, was der Markt macht oder was der Vorstand will, und nicht mehr über die Marke oder die Existenzberichtigung einer Marke nachdenken, dann landen wir in the sea of same und dann ist alles wirklich sehr, sehr gleich.
Relevanz, das Wort greife ich mal auf. Und Julia, du bekommst das Wort, weil ich möchte gerne von dir wissen, wie gehen Medialeute mit dem Thema Relevanz um?
Ich wollte gerade bei Ralf anfangen, das was er mit dem Pferdeanhänger ganz bildhaft dargestellt hat. Das ist ja auch das, was ich vorhin meinte, was wir bei Jobrad gemacht haben. Wir haben halt einfach gesagt, hier hast du ein Fahrrad und das kann man jetzt auch leasen, sondern wir sind an ihre Bedürfnisse rangegangen. Die Mutter, die ein Lastenfahrrad will, derjenige, der ein super teures Elektrofahrrad haben will, da hochflitzen will. Also wir sind an die Bedürfnisse rangegangen und haben sie mit relevanten Botschaften, jetzt muss ich nochmal das Thema Relevanz sagen, aber damit angesprochen, womit wir sie bewegen können, einen Dienstrad-Leasing-Vertrag nicht einfach nur zu sagen, da ist jetzt ein Fahrrad und fahr mal ein Fahrrad, sondern du willst nachhaltiger hier deine Lösung, nämlich Jobrad. Und das kann man genauso, auch wenn die Media natürlich ein bisschen trockener ist als die Kreation im Riss, aber kann man das natürlich genauso auch in der Media übertragen und dort empathisch die Zielgruppen ansprechen.
So, jetzt würde ich ja normalerweise, ich möchte gerne bei Ralfs Beispiel bleiben, weil das ist wunderschön. Media-Leute, die mit so etwas konfrontiert werden, kämen ja schnell auf die Idee, das halten wir jetzt in Pferdezeitschriften. Ja, oder Pferdeumfelder im Fernsehen.
Thomas?
Verbessern uns bitte. Ralf würde sagen, nein, das Ding braucht Reichweite. Das müssen viel mehr Leute begreifen, was wir hier für eine Botschaft haben. Ralf, bitte, sag uns Media-Leuten mal, was brauchen wir, Reichweite oder Zielgruppennähe?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage, Thomas. Ich glaube, das kommt ganz auf das Produkt oder auf die Marke an. Generell würde ich so einen Spot immer breitschalten, weil er einfach nicht nur was für das Feature tut, sondern weil er ganz viel für die Marke tut. Und ich möchte auch nochmal sagen, ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass Werbung immer sofort verkaufen muss. Sie soll irgendwann verkaufen, sie muss aber nicht sofort verkaufen. Ein Auto wird sich alle 5, 6, 7 Jahre gekauft. Also wir werden keinen Spot der Welt geschaffen, dass jemand, der gerade kein Auto kaufen will, einen Spot bietet und sagt, oh, jetzt will ich auf einmal doch ein Auto kaufen. Die Position, die wir erreichen müssen, ist, wenn er sich ein Auto kaufen will oder irgendwas anderes, dass er dann sagt, ah, okay, diese Marke ist in meinem Relevant Set. Und dann vergleiche ich die vielleicht mit anderen. Wenn ich nicht in das Relevant Set gekommen bin, dann finde ich da einfach überhaupt nicht statt. Das ist das eine. Das zweite, was dann vielleicht nochmal loswerden will, ist, dass Marken Publikum brauchen. Es gibt viele Marken, die brauchen ein Publikum. Die brauchen nicht nur Käufer. Also gerade im Luxury-Bereich, gerade im Lifestyle-Bereich. Es gibt eine Theorie, die heißt Cultural Imprinting. Da geht es genau um das Beispiel, wenn ich jetzt mal sage, Thomas, Rolex. Eine Rolex-Uhr. Die braucht nicht nur Käufer, die braucht ein Publikum, die sich so eine Uhr nie kaufen leisten könnte, die aber verstehen, was eine Rolex ist und wofür eine Rolex steht. Sonst ist sie für die Leute, die eine Rolex kaufen, weniger interessant. Und deswegen brauchen große Marken, brauchen für mich großes Publikum und eine große Bühne. Nicht jeder, der ein Nike Just Do It T-Shirt anhat, läuft 100 Meter unter 10 Sekunden. Aber er hat eine Nähe zu dieser Marke.
Deshalb wirbt Mercedes richtigerweise im Fernsehen, obwohl nur 1% der Fernsehzuschauer sich einen Mercedes leisten können.
Wenn dein Nachbar nicht mehr checkt, was ein Mercedes ist, und nur noch du weißt, was ein Mercedes ist, wie cool das ist, und wenn der das nicht mehr findet, dann verliert die Marke dramatisch an Sexiness.
Damit sind wir unerwartet bei einem anderen Problem gelandet, nämlich die Media-Leute suchen diese Reichweite nicht mehr. Sie suchen One-to-One-Consumer, ja, und nutzen dafür die digitalen Medien und zerstören damit die Marke. Julia, deine Antwort.
Thomas, das ist ein sehr, Vorhin war ja auch schon das Thema, dass es nur noch um TikTok geht. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen tatsächlich. Wenn man sich die Werbespendings overall anguckt, ist immer noch die großen Markenmedien, TV, Bewegtbild, Out of Home, sind immer noch genauso relevant. Was natürlich passiert ist in den letzten Jahren, es ist ein ausdifferenzierterer Media-Mix, als wir das noch vor 30 Jahren hatten, wo wir gesagt haben, mit 5 Spots im TV haben wir eine Reichweite von 80% in der Gesamtbevölkerung. Das passiert natürlich heute nicht mehr, sondern wir müssen mehr dafür tun, um relevante Reichweiten zu erreichen. Aber nur One-to-One-Kommunikation kann ich gar nicht bestätigen, sondern es ist immer auch hier ein Cocktail oder wie wir sagen, es ist immer der Media-Mix und die Grundlage ist meistens ein starkes Reichweitenmedium, das je nach Zielsetzung ausgewählt wird. Und wir wissen auch aus Marktmedia-Studien, die wir analysiert haben, dass TV und immer noch einen hohen Wirkungsbeitrag hat auf Markenentwicklung, auf Awareness, auf Abverkauf. Also das kann ich jetzt nicht dir zustimmen, Thomas, obwohl ich dir sonst gerne zustimme, weißt du ja.
Ich habe dich doch nur provoziert.
Ich weiß.
Wenn einer ein Freund von Reichweite ist, dann bin ich das. Und damit von großen Medien. Oliver, diese britische Initiative, Advertising, who cares, die liegt doch richtig mit ihrem Anliegen, oder? Sollen wir zusammen nach London und sehen mal.
Ich glaube, momentan können wir eher wir können wirklich von der britischen Sicht auf die Dinge lernen. Ich sehe, dass es dort durchaus, und sehr interessant, dass es eben diese Initiative gibt. Ich würde mir die für Deutschland auch wünschen. Es gab durchaus in den 90er Jahren, wenn ich mal erinnern darf, so an solche Ikonen, vor kurzem verstorben, Klaus Brandmeier, Reorganisierung von Werbung. Das war ja damals auch ein Thema. Wir sprechen ja hier nicht über etwas Neues. Irgendwie die Kanäle sind differenzierter, sind breiter geworden, die Werbewirkung hat. Und da möchte ich zumindest einmal auch nochmal sozusagen wissenschaftliche Sicht zumindest einmal einbringen, weil die Instrumente, die wir haben, sind immer feiner geworden. Wir haben inzwischen eine Echtzeitmessung, was Kundendaten angeht. Wir können sofort sehen, verfängt Werbung. Man müsste ja eigentlich meinen, vor diesem Hintergrund können wir Werbung immer erfolgreicher steuern und die Werbewerbung nimmt sozusagen exorbitant zu von dieser Datenmasse, von dieser Wissenschaftler haben sich in den letzten 25 Jahren, meine Kollegen, intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ganze Bücherwände sind entstanden. Aber haben wir tatsächlich den Eindruck, dass wir Werbung heute besser steuern können? Ich glaube es nicht. Und deswegen wäre vielleicht mal, auch wenn wir alle im Tagesgeschäft sind, dieser Stopp zu sagen, na ja, wie können wir eigentlich wieder Werbung zu dem machen, was es mal war, nämlich Mittel, um dafür zu sorgen, auch wenn man es nicht gerne hört, heutzutage, weil es ja eher um Purpose und Sinnhaftigkeit geht, mehr zu verkaufen. Das ist vielleicht mal ein Ansatz, der zumindest als Fragestellung gestellt werden muss. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf zu dieser Idee, die Julia, die Ralf auch nochmal eingebracht haben, One-to-One. Ich sehe da auch eine große Gefahr. Wenn ich irgendwann nur noch One-to-One mache, kommt ja genau das in Gefahr, was ich als Marke will. Nämlich, so wie es Ralf korrekt gesagt hat, das kollektive Bild, das bestehen muss. Wenn wir von Marke sprechen, dann sagt man, Marke ist ein positives Vorurteil. Und es ist die Aufgabe der Werbung, eben genau dieses positive Vorurteil weiter zu verstärken, zu verankern. Aber wenn ich irgendwann nur noch dieses einzelne Gespräch suche, sozusagen diesen einzelnen Kontakt und wahrscheinlich dann auch noch die Botschaften dort anpasse, vor dem Hintergrund, dass ich sage, das muss ihn erreichen, das muss ihn in seiner Welt schaffen, dann setze ich zumindest mich der Gefahr aus, dass dieses positive Vorurteil nicht weiter gestärkt wird, vielleicht sogar geschwächt wird.
Inzwischen haben wir ja ein noch größeres Problem, nämlich, dass die Kampagnen gar nicht mehr sichtbar sind. Ja, wir haben ein Aufmerksamkeitsproblem. Frage an Julia und Ralf, weil hier ist sowohl Media als auch Kreation gefragt. Da draußen gibt es jeden Tag 10.000 Botschaften. Jeden Tag, an jeden von uns. Ja. Und meine Kampagne ist jetzt eine dieser Botschaften.
weil mehr kann ich mir ja kaum leisten, ja, wenn ich nicht gerade die Telekom bin. Eine Botschaft von 10.000 am Tag. Wie bekomme ich überhaupt Aufmerksamkeit hin?
Julia, du? Ich? Wir?
Du magst mal gerne ergänzen.
Okay. Das ist natürlich unser Hauptziel, Thomas, weil ohne Aufmerksamkeit ist alles, was danach passiert, akademisch. Wir arbeiten hier nach bestimmten Grundsätzen, die sind auch gar nicht kompliziert, wenn wir Kampagnen entwickeln. Das erste ist, das fällt vielen Werbetreibenden schwer, akzeptiere erstmal, dass sich grundsätzlich kein Mensch da draußen für Werbung interessiert. Also es gibt kein einziges Paar Augen und Ohren da draußen, die sagt, wow, der Werbeblock, endlich, mach mal lauter, gibt es nicht. So, dann das Zweite hast du gerade gesagt, Aufmerksamkeit ist zentral, denn ohne Aufmerksamkeit passiert nichts, wenn was danach kommt oder danach kommen könnte. Das Dritte ist, denk nicht darüber nach, was der Vorstand der Marke gern sagen will, sondern denk darüber nach, was Menschen gern hören möchten da draußen. Was bewegt sie? Was emotionalisiert sie? Was interessiert sie? Was erzählen sie ihren Freunden? Das Vierte ist, erzähle Geschichten rund um die Marke, das Feature oder von mir aus auch ein Produktvorteil. Und zwar so, dass Menschen dieses Gefühl nochmal haben möchten. Also die erste Frage, die ich in der Kreation stelle, wenn mir jemand ein Skript präsentiert oder irgendwas, würde ich das gern zweimal sehen oder dreimal? Würde ich das Gefühl, was mir das gibt, das Lachen, die Gänsehaut, möchte ich das gern wiederholt haben? Und das Fünfte und das Zentralste, belohne die Leute da draußen für die Aufmerksamkeit durch ein Gefühl, das kann eine Gänsehaut sein, Lachen, Stirnrunzeln, Werbung, die keine Emotionen auslöst, die hat aus Sicht des limbischen Systems für uns überhaupt gar nicht stattgefunden. Das, wenn man sich daran hält, ich habe heute einen guten Satz gesehen von jemandem auf LinkedIn, der hat gesagt, wenn du einen Spot machst oder eine Kampagne machst, geh davon aus, dass die nur ein einziges Mal geschaltet wird. Die wird nur ein einziges Mal geschaltet. Wenn das die Benchmark ist, wie gut sollte dann dieser Spot sein? Wenn er mit einem Mal schalten Menschen bewegt. Und das finde ich eine gute Benchmark, die man nicht immer erreicht, aber ein gutes Navigationssystem.
Julia, das ist ja was für uns hier. Ne? Eigentlich brauchst du nur einen Kontakt. Du brauchst gar keine 17, 18.
Die 17, 18 würde ich auch nicht unterschreiben, Thomas, aber man braucht, also jeder redet man ja schon von ein paar mehr. Wir reden ja über Durchschnittskontakte, die man braucht, um eine Message zu verankern. Genau, aber im Grunde ist unsere Aufgabe das, was in der Kreation transportiert wird und zum richtigen Zeitpunkt an die Zielgruppe zu bringen, wo sie die Medien so nutzt, dass sie aufnahmefähig sind. Das ist das, was ich vorhin mal am Beispiel TV gesagt habe, in einer Lean-Back-Situation eben nicht, wenn sie rausgehen, aufs Klo gehen oder was auch immer, sondern ist die Aufnahme bereit, im besten Falle vor einem großen Fernseher sitzen. Unsere Aufgabe, genau.
Danilo, ich sehe keine Fragen im Chat.
Genau.
Gut. Dann schließe ich. Ich mache gleich noch eine kurze Zusammenfassung, weil das ist ein Wahnsinn, was wir hier gerade erarbeiten. Eine Elevator-Frage. Kunde kommt, sagt, es ist absolut leid, dass seine Kampagne völlig unaufmerksam und unwirksam dahin vegetiert. Was versprecht ihr ihm? Ralf, Aufmerksamkeit?
Ich verspreche ihm, dass wir zusammen eine Kampagne machen, die den Menschen nicht egal ist, die outstanding ist und die Menschen dafür belohnt, wenn sie sich mit ihr beschäftigt haben.
Okay. Julia, Oliver?
Ich verspreche eine fundierte Analyse und daraus abgeleitet ganz klare Handlungsempfehlungen, wie wir diesen Zustand ändern.
Eine klare Handlungserzählung. Also kein nicht Wischiwaschi, was die Medialeute sonst immer drauf haben.
Genau.
Okay, Oliver.
Tja, ich würde wahrscheinlich einfach sagen, nichts wird ohne Zeit. Das heißt, selbst die schlechteste Kampagne wird gut, wenn ich sie lange genug durchhalte.
Lange genug durchhalte?
Genau. Der Punkt ist, dass wir viel zu oft und viel zu oft glauben, dass wir sozusagen über eine geniale Idee Dinge verankern können. Und ich glaube nicht an diese alleinstehende geniale Idee, sondern ich glaube, dass es alles, und Marken sind Gewohnheitsobjekte, dass alles nur über Gewohnheiten funktioniert. Und selbst wenn ich also einen Kunden habe, der eine tolle Idee hat, ich eine tolle Lösung habe, dann sage ich, einmal, zweimal, dreimal reicht nicht. Das muss über die Zeit laufen. Manchmal bei 80, 90 Jahre, bis es in irgendeiner Art und Weise sich in den Köpfen der Menschen verankert. Denn da bin ich ganz bei Ralf. Werbung interessiert die Menschen erst einmal überhaupt nicht. Und als Soziologe sage ich, und das ist auch gut so.
Jetzt sollten wir diese Big Idea, die wir stressen, nicht missverstehen. Ralf, hilf mir bitte. Die Big Idea ist doch auch den Dreh zu finden, wie eine Botschaft platziert werden kann. Also du hast dieses Pferdebeispiel gerade gebracht, ja? Die Big Idea ist ja nicht Pferd, sondern die Big Idea ist, wie kriege ich die Botschaft an den Mann, so dass er mir zuhört, zuschaut.
Absolut. Absolut. Wie kriege ich ein relativ austauschbares Feature-Produkt, eine Produktleistung, die wirklich komplett austauschbar sind in den meisten Fällen? Wie kriege ich die erstmal Aufmerksamkeit dafür, dass jemand das überhaupt sieht, was ich ihm erzählen will oder hört? Und wie kriege ich es dann emotional bei ihm verankert? Weil wir wissen, dass Menschen erinnern sich an Gefühle. So entstehen Bindungen zwischen Marke und Menschen. Wenn man Menschen bewegt, bewegt man Marken und dann bewegt man Marktanteile.
Ich glaube nicht. Entschuldigung. Ich glaube, Menschen
erinnern sich. Das ist nicht schlimm.
Entschuldigung, Ralf. Ich glaube, wir gehen mal zusammen Cola trinken. Aber ich glaube, Menschen, wenn es darauf ankommt, erinnern sich Menschen auch daran, welche Leistung sie erfahren haben. Dass dann daraus dann Gefühle entstehen. Da gehe ich vollkommen mit. Aber auch der Mythos Ferrari, der entsteht immer noch in einer Werkhalle in Maranello. Und das ist ein Gedanke. Wir dürfen Leistung. Und ich glaube, das ist die große Kunst, wie ich Leistungen unterhaltsam erzähle und dann so platziere, dass sie auch ankommen.
Da bin ich bei dir. Ich glaube nur, die Leistung, die Produktleistung, kann völlig kann von Kategorie zu Kategorie unterschiedlich sein, was eine Leistung ist. Und ich glaube, ja, natürlich ist das die Eingangsvoraussetzung. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn du ein schlechtes Produkt hast, dann wird gute Werbung dafür sorgen, dass es vom Markt verschwindet. Weil ganz viele Leute feststellen, dass das Produkt schlecht ist. So. Ich glaube, das ist gar kein Widerspruch. Ich glaube nur, die Leistung ist erstmal die Eingangsbarriere, über die ich springen muss. Und dann in einem Club, wo die Leistungen alle gleich sind oder sehr vergleichbar sind, wird die emotionale Verfassung wird den Ausschlag geben, warum du zu deinem Joghurt greifst und nicht zum Müllers.
Wir kommen immer wieder darauf, dass es diese zwei Welten gibt. Ja, es gibt die Leistungswelt, es gibt die Inhaltewelt, damit unterscheide ich mich Welt, und es gibt die Gefühlswelt, die Ideenwelt, die magische Welt. Julia, wenn Ralf zu dir kommt und sagt, ich muss hier was vom Pferd erzählen, ja. Und dafür brauche ich aber 25 Sekunden, ja, weil sonst kommt die Geschichte nicht rüber. Und du schaust auf den Medien und stellst fest, wir können höchstens 15 Sekunden. Wie löst man das Problem?
Indem es im besten Falle ein Mix wird. Also man startet mit leichter und endet mit kürzeren oder man findet eine Lösung. Also das ist ja unser täglich Brot, in diese Diskussionen und Challenges mit Kreativagenturen, die gerne natürlich eine Markenbotschaft platzieren wollen und dafür auch Zeit brauchen. Und wir finden den Weg, dass es möglich gemacht wird, oder kommt dann wieder zu dem Cocktail. Es ist ja Freitag, wir können über Cocktails sprechen, dann den richtigen Hotlink-Cocktail zu definieren.
Was ich erlebe, Thomas, ich erlebe aber auch in meiner täglichen Arbeit Kunden, die wirklich sehen, dass 3-4 Sekunden einen Spot 100% besser machen können. Die wirklich sagen, okay, ich kann den jetzt auf 25 machen und dann erreicht er 50% Impact. Aber wenn ich den 3-4 Sekunden mehr gebe, erreicht er 100 oder 120% und die dann auch bereit sind, die Budgets entsprechend zu erhöhen.
Ja, das ist eine klare Antwort. Was ich mir von einem Roundtable, wir müssen zum Schluss kommen, erhoffe, ist, dass wir den
dass wir zu Erkenntnissen und Lösungen kommen, die weiterhelfen. Und zwar derart, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, die zugeschaltet sind, am nächsten Morgen an ihren Schreibtisch eilen und alles ändern, was sie bisher falsch gemacht haben. Ich glaube, das ist echt gelogen. Wir haben hier diese zwei Welten bewiesen, die es da draußen zu vereinbaren gilt. Wir haben gezeigt, dass das geht. Aber wir haben nicht über GRPs gesprochen, sondern wir haben über Magie gesprochen. Wir haben über Gefühl gesprochen, über Identitäten, über einen Cocktail. Es wird langsam wirklich Zeit, Julia, für einen Cocktail. Da hast du es völlig recht.
Ist ja auch schon Part 2.
Ich bin begeistert. Ich danke euch tausendmal. Das war sehr, sehr substanziell. Und ich hoffe, die Menschen da draußen können damit etwas anfangen.
Das war der Marketingbörsen-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juni 2024. Es diskutierten Mediaberater Thomas Koch, Julia Tillack, Managing Director bei OMD, Ralf Heul, CCO und Co-Founder von Graberts & Partner und Professor Dr. Oliver Erik Hello, Geschäftsführer des Büros für Markenentwicklung. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.